Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie meinem Podcast schon länger folgen, dann haben Sie sich, als Sie vielleicht heute auf das Cover der Folge oder geschaut haben oder auf meinen Gast geschaut haben, gewundert, dass ich einen Gast wieder habe. Und das ist kein Versehen, sondern das ist Absicht, weil in Folge 9 hier im Podcast, also vor über 90 Folgen, haben wir schon mal über Supply Chain gesprochen und das ist aber lange her. Und seitdem ist viel passiert und Digitalisierung im Supply Chain hat sich, glaube ich, ja nochmal verändert und beschleunigt. Und der Frage möchte ich heute nachgehen und freue mich total heute auf eine Diskussion, in der es darum gehen soll, warum generative KI vielleicht noch revolutionärer ist als Container für die Supply Chains und welche disruptive Folgen eigentlich KI und generative KI für Supply Chains und vor allem das Supply Chain Planning haben wird. Und es ist ganz wunderbar, nach 3 Jahren wieder Professor Dr. Knut Alicke hier begrüßen zu dürfen. Er ist Professor an der Uni Köln, ehemaliger McKinsey-Partner und hat sich selbst mal als Supply Chain Therapeut bezeichnet, beziehungsweise es wurde so genannt. Und ich glaube, das trifft ganz gut, lieber Knut, was du machst. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen zurück.
Ja, vielen Dank, Jan. Ich freue mich darauf, das spannende Thema mit dir zu diskutieren und auch schön zurück zu sein.
Ja, du, bevor wir das machen, magst du ein paar Worte dazu sagen, wer du bist, was du machst und warum vielleicht in der Tat es auch passt, dich einen Supply Chain Therapeuten zu nennen?
Auf jeden Fall. Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren im Bereich Supply Chain Logistik unterwegs. Das werden jetzt fast 30 Jahre sein. Und habe mich immer mit Themen rund um Supply Chain Planung und operativer Logistik auseinandergesetzt, mit der Frage, wie kann man denn eigentlich Supply Chains besser machen, wie kann man da einen besseren Kundennutzen schaffen und wie kann man dann auch die Kollegen ausbilden, die Supply Chain betreiben. Habe das über 20 Jahre bei McKinsey gemacht, währenddessen immer Vorlesungen gehalten, um sicherzustellen, ja, dass der Nachwuchs auch richtig ausgebildet wird und versucht da meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Ja, Supply Chain Therapeut, das beschreibt ganz gut, was ich mache, weil ich versuche zu verstehen, was denn eigentlich an einer Supply Chain, sagen wir mal, noch zu verbessern ist. Also man macht sozusagen eine Supply Chain Anamnese. Heutzutage wird das häufig dann mit Interviews gemacht. Sehr häufig werden viele Daten analysiert. Dann versteht man, wie sozusagen der Gesamtzustand des Unternehmens ist und kann dann verbessern. Und auch da gibt es Möglichkeiten natürlich, das mit, sagen wir mal, Agentic AI, Gen AI zu verbessern. Also meine Passion ist Supply Chain. Meine Passion sind neue Themen in Supply Chain und freue mich auf die Diskussion heute.
Ja, du, ich freue mich auch darauf und lass uns direkt einsteigen. Ja, als wir so ein bisschen gesprochen haben in letzter Zeit, hast du irgendwann mal so ein bisschen das Statement rausgehaut, dass generative KI ja irgendwie noch disruptiver sein wird als das, was Container mit Supply Chains angestellt haben. Und dann dachte ich so, okay, das ist total spannend. Dann haben wir weiter diskutiert und auch ja, beschlossen, dass es wert ist, da eine neue Folge zuzumachen. Kannst du das vielleicht so ein bisschen in den Kontext erstmal rücken und so ein bisschen diesen Rückblick machen, weil vielleicht auch nicht jedem unserer Hörer und Hörerinnen klar ist, was eigentlich diese Containerrevolution war und was dann auch danach kam und was so mit den Supply Chains in den letzten, ich sag mal, ungefähr 50 Jahren passiert ist.
Ja, die Container ist in der Tat eine sehr interessante Analogie. Also was ist ein Container? Ein Container ist eine standardisierte Box. Ja, jeder sieht, wenn er auf der Autobahn fährt, immer mal wieder Containers auf Lastwagen. Man sieht diese großen Schiffe, die in Häfen entladen werden, wo 25.000 Container und mehr transportiert werden. Aber im Prinzip ist es wirklich eine Box, die einfach Standardmaße hat. Und der Container wurde von Malcolm McLean 1956 erfunden. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich überlegt, dass da jemand in seinem Büro sitzt und drüber nachdenkt, was für Innovationen er denn jetzt eigentlich treiben kann. Und dann kommt er auf die Innovation, oh, ich erfinde jetzt mal eine Box. Und diese Box hat eine Tür, da kann man Sachen reinbringen und dann kann man die Tür wieder zumachen und dann kann man transportieren. So, warum ist das denn jetzt so revolutionär? Wenn man sich überlegt, wie früher diese Transporte stattgefunden haben, jetzt aus Asien nach Europa, durch die ganze Welt, dann ist es so, dass im Prinzip alles in Säcken oder als lose Ware transportiert wurde. Das heißt, es war ein unglaublicher Aufwand, diese großen Schiffe zu beladen. Die Schiffe waren damals auch noch nicht so groß. Oder einen LKW zu beladen. Oder für die Luftfracht ein Flugzeug zu beladen. Weil sozusagen alle Säcke, alle Boxen, alle Produkte einzeln rein rausgetragen werden mussten. So, wenn man jetzt sozusagen da eine standardisierte Box drumherum macht, dann kann man da unglaublich viele Produkte in so einen Container reinstopfen. Das ist teilweise wenn man aus Asien Container aufmacht, ist es auch wirklich gestopft. Und kann das transportieren. Das heißt also, dass hier der Transport viel einfacher und viel schneller vonstatten geht. Und das ist genau über die Jahre danach passiert. Es hat so 10 bis 20 Jahre gedauert, bis auch alle Häfen sich dann auch so nach und nach darauf eingestellt hatten. Und inzwischen hat man vielleicht schon mal Bilder gesehen von automatisierten Terminals wie in Hamburg, wo sozusagen die Container noch über einen manuellen Kranführer entladen werden, aber alles andere findet dann eigentlich automatisch statt. Das heißt also, man hat hier über eine Erfindung die gesamte globale Logistikindustrie mal kurz auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, das ist eine schöne Analogie zu dem, was jetzt bei GenAI im Augenblick für Supply Chain passiert, für Supply Chain Planung, aber durchaus auch für den Physical Flow.
Und das ist ja schon so, also ich glaube, wenn man jemanden im Jahre 1960, sage ich mal, erzählen würde, wie heute die globalen Supply Chains funktionieren, ich glaube, das wäre unvorstellbar gewesen, weil eben dieses System Container nicht da war. Und das, was da in den letzten 20, 25 Jahren sich entwickelt hat, was auch heute mit Warenströmen möglich ist, ja, wäre ja undenkbar gewesen, wenn man da losen Güter hätte verladen müssen, oder?
Genau, es hätte halt alles deutlich länger gedauert. Ja. Die schiere Größe der Ströme wäre nicht möglich gewesen, oder es wäre irgendwie möglich gewesen, hätte aber sehr viel mehr Bestände bedarft, es hätte sehr viel mehr Zeit gebraucht, es wäre sehr viel aufwendiger gewesen zu transportieren und damit wäre natürlich alles dann auch wieder teurer gewesen.
So, und jetzt ziehst du ja die quasi Analogie und sagst so dieses, was jetzt KI und insbesondere generative KI jetzt ermöglicht, das wird möglicherweise eine genauso große Revolution und Disruption werden. Warum schätzt du das so ein und warum sagst du nicht einfach nur, die parallel zu den Containern kam ja dann auch irgendwie ab den wahrscheinlich 70er, 80er, 90er Jahren irgendwie auch Digitalisierung und Internet und Daten und so weiter dazu. Aber warum ist das jetzt nochmal mehr als nur so der kleine nächste Schritt in der Digitalisierung?
Also wenn man sich überlegt, wie Supply Chains geplant werden heutzutage, dann gibt es da, sagen wir mal, sogenannte Sales and Operations Planning Prozesse, SNOP oder auch IBP genannt. Da geht es darum, dass man zunächst mal verstehen will, was werde ich denn eigentlich in den nächsten Monaten absetzen? Das wird dann überprüft, können wir das denn eigentlich machen? Und da werden Probleme diskutiert und gelöst. Also die Supply Chain wird sozusagen vorbereitet, Aufträge anzunehmen und die dann auch pünktlich auszuliefern oder zu erfüllen. Und das in der Regel für die nächsten 12 Monate, 24 Monate. Da passieren unheimlich viele manuelle Tätigkeiten. Es werden Entscheidungen getroffen, basierend auf, sagen wir mal, nicht ganz vollständigen Daten. Also hier passieren sehr viele Sachen, die so ähnlich sind wie so diese manuellen Transporte. Also früher wurde ein Schiff manuell beladen und jetzt werden mit ganz, ganz vielen Excel-Sheets wird irgendwo sich überlegt, was kann ich denn jetzt eigentlich prognostizieren, was kann ich denn eigentlich forecasten. So, wenn man jetzt dann sozusagen die Analogie des Containers nimmt, dann fängt GenAI, und das fängt gerade erst an, und mit den Agentic AI-Systemen geht es jetzt auch dieses Jahr nochmal viel schneller los, schafft sozusagen so eine Kapsel. Also man braucht sozusagen nicht mehr diese hunderte von Excel-Sheets, sondern das kapselt sozusagen das alles und macht damit einmal die ganzen Prozesse natürlich effizienter. Aber was viel wichtiger ist, was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass das Ergebnis besser wird. Das heißt also, man hat eine bessere Entscheidungsgrundlage, kann damit besser entscheiden. Und wenn man das macht, dann hat man in der Regel eine höhere Verfügbarkeit. Höhere Verfügbarkeit heißt, ich habe höhere Umsätze, höhere Margen, ich habe zufriedene Kunden. Mhm. Wenn man sich überlegt, da gibt es ein sehr schönes Zitat von Jensen Huang, der mal gesagt hat, schaut euch mal an, wie viele wie viele Leute auf der Welt Machine Learning Algorithmen programmieren können oder C++ programmieren können oder C# programmieren können. Und wir beide haben das wahrscheinlich schon mal gemacht, aber sehr viele können das eben nicht. Jetzt gibt's aber vor 10 Jahren, als so die Machine Learning Anwendungen in die Supply Chain reingekommen sind, da gab's sehr viele Blackbox Lösungen, die dann irgendwie nicht so richtig genutzt wurden. Mhm. Jetzt haben wir über dieses über GenAI haben wir sozusagen eine Schnittstelle geschaffen, wo diese ganze Komplexität irgendwo im Hintergrund versteckt wird. Wir haben jetzt eigentlich 8 Milliarden Programmierer auf der Welt, weil jeder kann ChatGPT nutzen oder andere Large Language Models und hat damit die Möglichkeit, sozusagen individuelle Sachen zu entwickeln.
Das heißt, du argumentierst hier im Prinzip eigentlich sozusagen, die große Veränderung ist im Endeffekt dieses, wie ich mit dem System interagiere, was im Hintergrund da an Daten da ist oder so, ist unter Umständen gar nicht im ersten Schritt so dramatisch anders, aber ich muss eben nicht in ein komplexes System irgendwie Dinge über ein schlechtes User-Interface eintippen oder gar was programmieren oder was auch immer, sondern ich habe dieses ja sehr natürliche Interface und du sagst, eigentlich ist das der Kern dessen, was die neuen Dinge möglich macht, oder?
Ganz genau. Und deswegen sprechen wir auch sehr gerne dann von einem digitalen Kollegen oder von einem Kollegen, der halt jetzt irgendwo im Hintergrund diese Large Language Models hat. Wenn man sich überlegt, wenn jetzt ein Unternehmen einen wahnsinnig guten, schlauen, neuen Algorithmus einführen will, der wirklich vom Ergebnis her besser ist, der aber so komplex ist, dass es eigentlich, dass die Planer den nicht verstehen oder vielleicht auch nicht verstehen wollen, dann wird er in der Regel nicht genutzt. Ja, also diese Blackbox, die wird einfach nicht aufgemacht, man kann nicht reinschauen, man kann die nicht transparent machen und damit wird es nicht genutzt. Wenn jetzt aber ein Kollege mit diesem Planer spricht und ihm sagt, oh, guck mal, hast du das berücksichtigt, das berücksichtigt, das berücksichtigt? Warum bist du denn hier bei deinem manuellen Input eigentlich nach oben gegangen beziehungsweise nach unten mit den Zahlen? Dann geht man hier in einen Dialog und akzeptiert es vielleicht auch viel eher, ne, als diese Blackbox, die ein perfektes Ergebnis
gibt. Das heißt, in der klassischen nicht-digitalen Welt wäre das, ich mache einen Vorschlag, wie wir jetzt planen. Und dann mache ich ein Meeting, komme zusammen, stell das vor und du oder ein Kollege von mir fordert mich heraus und sagt, warum machst du das so hoch, warum machst du das so niedrig, wäre das nicht besser, wenn wir das verändern, wäre das nicht besser, wenn wir hier, ich weiß es nicht, ein bisschen mehr Inventory halten oder hier können wir das Inventory runterfahren und aus dem Dialog, sagst du, entsteht da eine bessere Lösung, ganz klassisch vor digitalen Systemen.
Genau. Also nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ja. Du hast sozusagen eine Prognose, ne? Dein statistisches Tool sagt, hey, wir verkaufen jetzt die nächsten 3 Monate jeden Monat 100 Stück.
Ja.
Der Vertriebskollege sagt, nee, ich glaube 150. Mhm. Und dann dieser Dialog, den du gerade angesprochen hast, da wäre es dann so, dass ich dem Vertriebskollegen sagen würde, du, aber die letzten 6 Monate hast du auch schon gedacht, es waren 150, aber es waren dann nur 100.
Ja.
Warum ist es denn diesmal anders? So, und daraus entsteht eine Diskussion, die dann dazu führt, dass das Ergebnis verbessert wird. Mhm. Und wenn jetzt die Blackbox auch einen perfekten Forecast macht, der vielleicht dann 105 ist, dann wird der Vertriebskollege das nie akzeptieren.
Also wenn das System, wenn dieses tolle Millionensystem, das über Jahre eingeführt wurde, sagt 105, dann wird der Kollege, wenn er nicht mit dem System diskutieren kann, wird sagen, nee, ich glaube an 150, richtig?
Ganz genau. Mhm. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen, wir haben jetzt hier sozusagen diesen digitalen Kollegen, ne, oder diesen Supply Chain Avatar und der spricht jetzt sozusagen mit dem Vertriebskollegen wie ein normaler Kollege, nur halt digital und sagt, du, aber die letzten 6 Monate, schau mal, da war doch eigentlich die Zahl 100 war doch eigentlich immer besser. Warum glaubst du das denn jetzt? Und wenn dann gute Argumente kommen, dann ist das ja auch fein, dann kann man sich auch darauf einigen, genau wie in der richtigen Welt. Mhm. Aber es gibt einfach viel mehr Feedback. Man kann viel mehr analysieren, man kann viel mehr schon während dem eigentlich mit dem Kollegen gesprochen wird, kann man auch dafür sorgen, dass der Kollege dann viel mehr Zusammenhänge vielleicht versteht, weil er vielleicht früher die Daten gar nicht hatte. Mhm. Das heißt also, man hat hier nicht nur einen Kollegen, der irgendwo herausfordert, sondern vielleicht auch gleich noch ausbildet, ne? Und vielleicht irgendwo dann auch irgendwo in so eine Mentorrolle reinkommt. Also ich glaube, da gibt es unglaublich viel zu tun. Und die Analogie finde ich deswegen so schön, weil wenn man sich Diskussionen anhört, hat man meistens das Gefühl, dass das Unternehmen sagen, naja, jetzt gibt es dieses ChatGPT-Ding schon seit 2,5 Jahren und irgendwie bei mir funktioniert es immer noch nicht so richtig. So, wenn man sich jetzt aber überlegt, dieser digitale Kollege wieder Analogie zu einem normalen Kollegen, dann erwartet man von diesem normalen Kollegen auch nicht in der zweiten Woche, dass er alles weiß. Mhm. Ja, sondern der wird erstmal ausgebildet. Der muss erstmal den Kontext verstehen. Der muss erstmal andere Kollegen kennenlernen. Er geht erstmal ran und löst kleine Aufgaben. Und diese kleinen Aufgaben werden dann größer. Der kriegt dann irgendwann nach vielen Jahren vielleicht sogar Prokura und kann, wenn es jetzt irgendwie im Einkauf ist, und kann eigenständig Bestellungen aufgeben. Ja, und entscheiden, hey, ich gehe jetzt so viel mit dem Zulieferer, so viel mit dem Zulieferer. Und all diese Themen werden jetzt digitalisiert über GenAI oder dann eben Agentic AI, mhm, was sozusagen die nächste Stufe ist, wo man dann auch wirklich, sagen wir mal, Agenten losschickt, die dann anfangen, kleine Aufgaben zu lösen und die vor allem auch dann in die Systeme zurückschreiben können. Und auch hier wieder muss man einfach ganz vorsichtig sein, dass man nicht gleich sagt, oh ja, hier meine Agenten, die machen das alles, schreiben zurück. Nee, man muss sozusagen sich nach und nach nähern. Und der Planer muss immer noch, es muss sozusagen dieser Human in the Loop sein. Mhm. Es muss der Planer immer noch erstmal sagen, oh, das machen wir nicht so, das machen wir so, das machen wir nicht so. Aber die Unterstützung wird halt signifikant zunehmen. Und damit kann der Planer sozusagen seine ganzen Standardaufgaben an so einen Agenten übergeben, so einen digitalen Kollegen. Und kann sich dann auf die wichtigeren Sachen konzentrieren, dass wenn man mit Planern spricht, dann hört man ja immer wieder, dass eigentlich 60-70% der Zeit für Routinetätigkeiten draufgehen und dass die eigentlich wertschöpfenden Tätigkeiten viel, viel zu kurz kommen.
Hm. Das heißt, das Bild, wenn ich das mal versuche, so ein bisschen zusammenzubringen, das Bild, was du hier zeichnest, ist im Prinzip, du sagst, eine ganze Reihe von Versprechungen, datenbasierter, ja, Planung und Supply Chain Prozesse, Supply Chain Planning, die vielleicht auch diese großen Blackbox Tools schon geliefert haben, die werden jetzt viel besser realisiert werden können, weil ich eben ein ganz anderes Interface habe. Ja, ich muss da, dann machst du diese Analogie und sagst, wenn ich dann mit dem Mindset reingehe und sage sozusagen, ich habe da diesen digitalen Kollegen, dann hat man vielleicht auch einen realistischen Erwartungshorizont, weil der wird eben nicht in einer Woche angelernt sein, aber über Zeit wird der sehr, sehr mächtig werden. Das ist im Prinzip das Bild, was du zeichnest. Und dadurch wird eigentlich dann dieses revolutionäre Potenzial gehoben, einer wesentlich besser optimierten Supply Chain und auch der Möglichkeit, dass sich die Planer beispielsweise um die guten Dinge kümmern können. Also so glaube ich, genau, habe ich das richtig verstanden, oder?
Genau. Und, ja, und wenn man vielleicht noch zwei weitere Beispiele mal bemüht,
ja,
einmal aus dem Einkauf, wo es irgendwie darum geht, RFQs, sagen wir mal, zu stellen und dann auch zu bewerten. Und das aber häufig für den Longtail, also für die ganzen langsam drehenden Produkte, doch nicht so richtig oft passiert. Das heißt, hier zahlt man wahrscheinlich einfach zu viel. Und sowas kann man dann einfach nicht nur automatisieren, sondern eben smart automatisieren über Agenten. Anderes Beispiel, auch sehr spannend, hat auch mit Supply Chain zu tun, wenn man sich so in Ersatzteilnetzwerken anschaut, was da an Produkten gelagert wird, dann ist es unglaublich viel, weil man ja immer einen guten Service-Level bieten will. Mhm. Jetzt hat man aber sozusagen über den Produktentstehungsprozess dann sehr häufig den Fall, dass eine Komponente in unterschiedlichen, ganz kleinen Variationen verfügbar ist oder sogar gar keine Variationen verfügbar ist, sondern man hat irgendwo eine andere Beschreibung, andere Sprache oder sowas, dann sind es zwei verschiedene Komponenten. Also hier sozusagen so, es klingt einfach, aber da kümmert sich normalerweise keiner drum, weil er irgendwie keine Zeit hat, aber da ist ein unglaubliches Potenzial, wenn man durch diese ganzen Themen mal durchgeht und das mal aufräumt.
Das sind so Longtail-Themen, die mit der menschlichen Kapazität quasi nicht leistbar waren, oder? So ein bisschen.
Ganz genau, ganz genau.
Jetzt, also verstanden, mich hast du eh schon überzeugt. wenn ich jetzt sage, will ich haben, ja, ich will das implementieren, ich will jetzt anfangen, meinen Supply Chain Planern und meinen Teams so einen digitalen Agenten an die Seite zu stellen und will mich darum kümmern, dass diese Potenziale gehoben werden. Was muss ich dann machen?
Zunächst mal ist es nochmal ganz wichtig zu verstehen, ein ChatGPT wird nicht meine Planungslösung ersetzen.
Okay.
Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwo eine Fertigung und ich habe da unterschiedliche Produktionslinien und ich mache da eine Optimierung, was ich denn auf welche Linie gebe und wann ich denn eigentlich produziere und welche Reihenfolge und so, das wird ChatGPT oder die Large Language Models im Augenblick nicht leisten. Es geht sozusagen wirklich, wie wir vorhin diskutiert haben, um dieses Interface. Das heißt also, ich muss irgendwo auch im Hintergrund sozusagen was haben, was ich dann überhaupt mal kapseln kann. Also wenn ich nichts habe, kann ich auch nichts kapseln, dann kann ich zwar Daten aufbereiten und kann damit auch einen Teil meiner, sagen wir mal, meiner Entscheidungen besser treffen, aber der große Wurf ist es noch nicht. Das heißt, ich brauche also hinten dran eine Engine, die funktioniert, die auch meine Stückliste auflöst, die da im Hintergrund das alles umsetzt. Dann ganz wichtig ist, dass man einfach mal anfängt. Ich bin immer wieder erschüttert, wie viele Unternehmen ihren Mitarbeitern es nicht erlauben, mit diesen neuen Tools mal, sagen wir mal, herum zu experimentieren. Also nach dem Motto, oh ja, ChatGPT, nee, das haben wir mal unseren Mitarbeitern gesperrt. Oder andere Large Language Models. Das ist natürlich total bescheuert, weil damit kann man auch nicht lernen. Das heißt, man muss eine Neugier erzeugen. Man muss eine Neugier bei allen Planern erzeugen, dass man sagt, hey, hier gibt es eine neue Art zu arbeiten und dann müssen wir euch ranführen. Das heißt, man muss hier irgendwo auch ausbilden, ne? Ganz wichtig, also das, was ihr macht mit Universal for Industry, ganz, ganz wichtig, alle Kollegen da ranzuführen, aber nicht irgendwo hier mal ein Video schicken, sondern einfach learning by doing, kleine Aufgaben nach und nach rantasten, um dann einfach zu verstehen, wie funktioniert das denn eigentlich. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich dann auch überlegt, wo habe ich denn eigentlich auch wirklich den, wir nennen es ja immer so Neudeutsch Impact. Also wo gibt es sozusagen ein Thema, wo ich sage, oh, wenn wir da besser wären, dann hätten wir einen besseren Service-Level, dann wären unsere Kunden zufriedener. Dann fangen wir damit an und konzentrieren uns da drauf. Und nachdem dieser Pilot funktioniert, skalieren wir das aber auch ganz schnell. Und wenn der Pilot nicht funktioniert, dann hören wir auch ganz schnell auf. Also das sind Sachen, die sind jetzt nicht neu. Ne? Das hat man irgendwo vor vielen, vielen Jahren auch schon so gemacht.
Ja.
Das ist ganz wichtig, um dann da reinzukommen.
Wenn du so denkst an die Unternehmen, mit denen du da aktuell drüber diskutierst und wo du auch Versuche siehst, die in diese Richtung gehen, womit tun die sich besonders schwer? Was sind so die typischen Hürden?
Also was ich sehr häufig höre, und das hängt jetzt nicht an Agentic AI, das ist auch mit anderen Themen schon immer so gewesen, ist, dass ich habe so das Gefühl, dass Unternehmen sehr stark auf ihre Konkurrenten gucken. Also wir haben sehr häufig Diskussionen wie, also die Idee finde ich ja super, aber jetzt zeig mir doch mal bitte die 5 Unternehmen aus meiner Industrie, die schon 5 Cases implementiert und skaliert haben. Mhm. Wenn ich das sehe, dann mache ich auch mit. Was natürlich totaler Quatsch ist. Jeder weiß, dass ich dann immer nur hinterher renne und nie mit vorne dabei bin. Aber diese Angst, dass ich da irgendwas falsch machen kann, ist immer noch sehr häufig da. Und sehr viele Unternehmen glauben einfach, dass es der nächste Hype ist. Deswegen muss man natürlich auch kritisch sein, man darf nicht einfach hinterher rennen und dann einfach alles über Bord werfen. Aber man muss eben neugierig sein, ne? Man muss eben ausprobieren. Also ich sage immer nur, wartet nicht darauf, dass die 5 Unternehmen, die ihr sehen wollt, dass die das implementieren, sondern geht nach vorne, guckt auch vielleicht mal in anderen Industrien. Es gibt Industrien, die sind einfach schon weiter, weil sie einfach höheren Druck haben oder auch vielleicht technologisch schon weiter sind. Und dann kann man von denen lernen. Man muss es aber immer übertragen. Es ist sozusagen nicht so, dass man eine Lösung kriegt, die perfekt passt, sondern man muss es dann auch immer übertragen. Und da sind einfach die eigenen Kollegen dann auch wieder wichtig, dass die diese Neugier behalten, dass die das übertragen können.
Du hast ja jetzt was ganz Spannendes angesprochen, was mich auch irgendwie relativ stark umtreibt, weil das Argument höre ich zu KI und generativer KI, unabhängig von Supply Chain auch immer wieder, ist dieses, ach, das ist doch nur der nächste Hype. Ja, und ich habe dann manchmal so das Gefühl, da sind die Leute auch so ein bisschen verbrannt von den Blockchain- und Metaverse-Hypes der letzten 10 Jahre. Da ist aber, wenn ich dir so zuhöre, deine Einschätzung ist schon, dass dieses KI-Ding ist da doch anders und fundamentaler, oder?
Auf jeden Fall. Blockchain ist ein schönes Beispiel. Das hat ja so vor 10, 12 Jahren angefangen, den Hype zu werden.
Ja.
Und jeder, der einfach mal ein bisschen von vorne bis hinten drüber nachgedacht hat, hat dann auch relativ schnell rausgefunden, dass es in Supply Chain durchaus Anwendungsfälle hat, aber längst nicht in der Skalierung, in der es gehypt wurde. Mhm. Und das ist jetzt einfach anders. Das heißt also hier auch einfach immer wieder drüber nachdenken, also ganz einfaches Beispiel, ich male mir mal meine Supply Chain End-to-End auf, meine Transportprozesse, meine Planungsprozesse und überlege einfach mal, an welchen Stellen könnte ich denn, wenn ich eine bessere und schnellere Entscheidung treffen könnte, wo wäre ich denn dann eigentlich besser? Was würde das denn eigentlich bedeuten? Für meine Kosten, für meine Bestände, für meinen Service Level. Und wenn man sich das einfach mal aufmalt, da kommen ziemlich viele Themen dabei raus. So, und dann nimmt man sich den wichtigsten raus und fängt an. Und bei Blockchain war das eben so, dass das nicht so richtig klar war. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch überzeugt, dass wir hier wirklich vor einer signifikanten Umwälzung stehen. Aber auch hier wieder, es ist immer dieser exponentielle Wachstum von Möglichkeiten, bedeutet immer, man hat es immer das Gefühl, dass man sich in einem linearen Wachstum befindet und plötzlich macht es Knall und alles geht nach oben. Ja. Was natürlich, wenn man sich mal so eine E-Funktion aufmalt, nicht so ist, sondern es geht schon immer exponentiell nur von einer sehr kleinen Basis und deswegen merkt man das nicht. Und ich glaube, dass wir sozusagen hier an diesem Punkt sind, wo es sich dann in diesem und nächstem Jahr so anfühlen wird, als ob es jetzt plötzlich losgeht, was natürlich nicht richtig ist, weil es ging schon die ganze Zeit los.
Ja.
Und dass hier auch über diese Einfachheit der Modelle, über diese Schnittstelle der Modelle sehr viel mehr Unternehmen loslegen können. Ein anderes Beispiel, wenn man sich mit Startups unterhält, das ist super spannend. Sehr viele von denen sagen, naja, früher haben wir dann irgendwie jetzt erstmal 10 Programmierer eingestellt, um irgendwas zu entwickeln. Und das brauche ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt 2, die kennen sich einfach sehr gut damit aus, die nutzen sozusagen die Co-Piloten zum Programmieren, zum Entwickeln, zum Umsetzen. Vor allem für alles, was so in Richtung User Interface geht, können wir alles so machen, gar kein Problem. Wir diskutieren mit dem System und dann ist das User Interface da. Also da hat sozusagen diese Umwälzung schon angefangen und wir noch weitergehen. Und jetzt werden da sozusagen Systeme entstehen, die diese Umwälzung auch in die Supply Chain Planung reinbringen oder generell Operations.
Ja, ja. Ja, also sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das Bild, das du hier zeichnest, ist, da kommt was Großes auf uns vor. Da kommt auch aus einer Supply Chain Sicht, glaube ich, etwas vor auf uns zu, wo man sich, glaube ich, auch freuen kann. Ja, weil ich würde jetzt mal sagen, so die Erwartungshaltung, das darf durchaus sein, dass vielleicht auch das ein oder andere Versprechen der letzten 510 Jahre, was man alles Tolles mit Daten und Digitalisierung machen kann, was dann aufgrund der Probleme einer Blackbox, die keiner verstanden hat, nicht realisiert werden kann, vielleicht einlösbar ist. Ja, also ich glaube, wir haben sehr spannende Zeiten vor uns, aber durchaus auch Zeit mit vielen Umwälzungen. Wir könnten jetzt noch viel tiefer gehen. Erlaubt die Zeit leider nicht. Wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt, ja, wir sind ja mit dieser These gestartet heute. Generative KI ist vielleicht noch revolutionärer als die Container, das waren für die Supply Chain, und überlegst, was wir heute diskutiert haben. Was sind das so für dich, so diese 3 Key Takeaways für unsere Hörerinnen und Hörer, die sie sich vielleicht auch merken sollten oder können?
Also das erste ist neugierig sein. Jeder in der Organisation sollte neugierig sein, sollte ausprobieren. Ich war gestern wieder auf einer Konferenz, wo dann irgendwann die Frage kam von jemandem, der gesagt hat, ja, ich habe jetzt dieses ChatGPT-Ding da mal ausprobiert. Ich habe eine Frage gestellt und die Antwort fand ich nicht gut und ich glaube, das funktioniert nicht. Also das ist sozusagen die Neugier, die wir nicht haben wollen. Ja, also man muss dranbleiben, man muss gucken, man muss verstehen, man muss dabei bleiben. Und hier diese Neugier in der Organisation schaffen. Die derzeitigen Large Language Models halluzinieren einfach noch, muss man verstehen. Das heißt also, man kann auch nicht vertrauen, dass sozusagen das Ergebnis richtig ist. Man muss es immer noch überprüfen. Aber es geht besser, es geht weiter.
Das heißt aber, da brauche ich eine Mischung aus neugierig sein und ich brauche aber schon ein gewisses Grundverständnis, um zu verstehen, mit was ich denn da agiere, weil sonst bin ich nämlich enttäuscht.
Genau, genau. Ja. Hm. Ja. Dann der zweite Punkt ist, dass ich auch anfange, das umzusetzen. Also, dass diese Neugier auch dazu führt, dass ich sage, oh, jetzt habe ich hier mal diese Frage. Ich habe jetzt hier irgendwo so 2 Excel-Sheets, die ich irgendwie jeden Monat aufs Neue irgendwie zusammenbringen muss. Und das ist echt irgendwie blöd und muss dann checken und hier gucken und da ist was falsch drin. Dann für solche kleinen Use Cases mal so ein Large Language Model oder so einen Agenten mal nutzen. Ausprobieren, nutzen, wenn es funktioniert, dann weiter nutzen und dann vor allem skalieren. Man sollte sozusagen nicht auf diesem Pilot hängen bleiben, sondern man sollte es dann wirklich auch skalieren und dann in das tägliche Doing mit aufnehmen. Und daraus kommt dann auch sozusagen der dritte Punkt, dass man auch darüber dann berichten sollte. Ja, also auch dann einfach mal kommunizieren, was war denn eigentlich das, was wir gemacht haben? Wo waren wir denn erfolgreich? Wo hatten wir denn Probleme? Also sprecht drüber. Und holt damit einfach viele, viele andere Kollegen ab, die vielleicht jetzt noch ein bisschen kritisch sind, und zeigt damit auch, dass ihr Erfolg habt. Ja, und dann auch natürlich, wenn es nicht funktioniert, genauso, also irgendwie so vor 10, 15 Jahren, als Scrum irgendwie aufkam, gab es überall diese Fuck-Up-Nights. Muss man jetzt nicht einen ganzen Abend drüber sprechen, aber dass man auch sagt, hey, wo funktioniert es denn nicht? Damit man dann auch klar sagen kann, wo sind die Anwendungsfälle? Und dann vielleicht auch noch ein Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, die Entwicklung geht so schnell voran, dass ein Bereich, in dem die Anwendung im Augenblick noch nicht so richtig gut ist, das kann sein, dass es im halben Jahr ganz anders ist oder in einem Jahr, weil sich die Entwicklung so schnell, weil die so schnell fortschreitet, dass es hier neue Möglichkeiten gibt.
Super. Das Letzte, was du ansprichst, ist eben dieser exponentielle Effekt, mit dem wir uns mit unserem menschlichen Gehirn, das ja sehr linear getrainiert ist, einfach sehr schwer tun. Ja?
Genau, ganz genau.
Danke für diese Key Takeaways. Danke für deine Zeit und die Einblicke. Hast du zum Abschluss noch eine Empfehlung für ein Buch und oder einen Podcast oder was anderes zum Lesen für uns?
Also zum Agentic AI gibt es in der Tat einen sehr guten Einführungsartikel von McKinsey. Zu dem Thema Supply Chain und wie kann ich denn Innovationen umsetzen. Wir haben einen Podcast, Felgendreher and Friends, wo wir über neue Themen immer mal wieder sprechen, auch immer ganz gerne mal Gäste einladen. Und natürlich muss auch mein Buch Source to Sold darf nicht fehlen. Da geht es auch bei einigen der Interviewpartner darum, wie kann man denn eigentlich neue Methoden anwenden. Und dann vielleicht als letzten Tipp einfach mal das Modell, was man selbst nutzt, mal fragen. Was ist denn eigentlich Agentic AI und wo kann man das denn eigentlich einsetzen und wie kann man das denn einsetzen? Sozusagen dann der erste Schritt, dann selbst zu lernen und dann auch Ideen zu haben, wo man denn starten kann.
Das finde ich eine sehr schöne Empfehlung. Die, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, müssen Sie einfach selber wahr machen. Die drei Tipps, das Buch, den Artikel und auch den Podcast verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt kann ich nur sagen, danke Knut, dass du heute mal wieder Zeit für uns hattest.
Ja, sehr gerne. Hat wie üblich Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, Jan.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.